Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS 2 als Podcast.
Sie hören Schweizer Radio DRS 2 mit Reflexe. Und wir fragen uns heute, machen schöne Häuser eigentlich glücklich? Stimmen uns wohlproportionierte Gebäude mit angenehmen Farben und Materialien froh? Machen uns technoide Häuser aggressiv? Und überhaupt, was ist das mit der Schönheit? Was macht die Schönheit eines Hauses eigentlich aus? Diese Fragen, die stellt sich der Philosoph und Essayist Alain de Botton in seinem neuen Buch. Und diese Fragen tauchen auch unter anderem hier in der nächsten halben Stunde in Reflexe auf. Am Mikrofon begrüßt Sie Karin Salm. Glück und Architektur, von der Kunst daheim zu Hause zu sein, so heißt das neue Buch des Philosophen und Essayisten Alain de Botton. Gelesen haben dieses Buch meine beiden Gäste, die Architektin Isa Stürm und der Architekturprofessor und Publizist Martin Steinmann. Herzlich willkommen hier im Studio. Und ich möchte bei Ihnen beginnen, Frau Stürm, als Sie von diesem Buch gehört haben und das gelesen haben und gesehen haben, es ist ein Philosoph, der sich mit Ihrem Thema, mit der Architektur auseinandersetzt, hat Sie das froh, sogar ein bisschen glücklich gestimmt?
Vor allem neugierig hat es mich gestimmt.
Und warum denn?
Ja, weil ich dieser Titel Glück und Architektur, das sind so zwei Begriffe, die wir in unserer Praxis eigentlich nicht so zusammenbringen. Also wir entwerfen nicht ein Haus, in dem wir fragen, ist das nun das Glück für den Bauherrn oder für uns oder für irgendwen, sondern das beinhaltet einfach irgendwo dieses Glück, das Wohlbefinden und den Nutzer der Architektur. Und ich habe mir versprochen, dass ich hier mal von einer anderen Seite etwas höre, wie man die Architektur sieht oder lese. Und darum hat es mich interessiert.
Und ist es jetzt für Sie so etwas, dass Sie als Architektin quasi jetzt von Nicht-Architekten in Bezug auf Architektur irgendetwas lernen können?
Auf jeden Fall ist es für mich anregend, von anderen Leuten zu hören, was sie über Architektur denken. Ich glaube, als Architektin arbeitet man nicht nur autobiografisch aus seiner eigenen Erfahrung heraus, sondern es braucht eine gewisse oder eine Empathie auch zum Leben. Gerade wir müssen auch schauen, was überlegen sich andere, was wollen andere und müssen uns auch eindenken können in andere Situation. Deshalb macht mich das sehr neugierig, wenn jemand darüber spricht und schreibt.
Und wie ist es für Sie, Herr Steinmann, jetzt eben als Publizist, auch als Architekt und Architekturprofessor, wenn sich jetzt ein Philosoph an Ihr Thema heranwagt? Was ist Ihre erste Reaktion?
Das ist überhaupt nichts Ungewöhnliches. Also das, durch das ganze 19. und frühe 20. Jahrhundert hat sich der Bereich der Ästhetik auch mit Architektur befasst. Ohne jetzt einen Überblick zu haben über die Philosophie im 20. Jahrhundert insgesamt, ist es zunächst mal nicht erstaunlich, sondern es gehört zu den Grundfragen eben des menschlichen Daseins, wie man sich befindet in der Welt, in einer Stadt, in einem Haus. Also von daher bin ich nicht erstaunt oder war ich nicht erstaunt. Ich kenne auch frühere Bücher von de Botton, kenne es als eine essayistische Behandlung ernster, weitreichender Themen und war auch neugierig, ja, das kann ich sagen.
Beide neugierig und jetzt die Frage eben quasi, wie glücklich sind Sie nach der Lektüre, Martin Steinmann?
Nicht sehr glücklich, weil ich denke, de Botton vergibt praktisch auf jeder Seite eine Chance, ein bisschen doch weiter und tiefer ins Thema zu kommen, als er das tut. Also es bleibt doch sehr an der Oberfläche. Und ich sage das jetzt nicht als jemand, der sich seit 20 Jahren mit genau diesen Themen beschäftigt, auch in meinem Unterricht, sondern weil ich denke, es bringt die Diskussion oder auch das Bewusstsein der Leser nicht viel weiter, eben weil er Dinge nur antippt. Und von daher ist für mich auch eine vergebene Chance, über ein wichtiges und spannendes Thema zu schreiben oder zu diskutieren.
Haben Sie da ein Beispiel, wo er eine Chance vergibt? Weil eben, er erzählt irgendwie oder schreibt ja unglaublich süffig, es geht viel um Oberflächen, er beschreibt Häuser, er beschreibt Leute, er geht ja auch sehr von sich aus, seinem Gefühl in einer McDonald's-Filiale und dann geht er in eine Kirche und beschreibt diese Erhabenheit.
Ja, aber er belässt es eben dabei zu sagen, die Westminster Abbey ist erhaben und der McDonald's ist ein nüchterner Schuppen, wo man nichts anderes tun kann als essen. Aber was eben die Stimmung ausmacht, weshalb der McDonald's eben dieser Schuppen ist, den er beschreibt, oder eben nicht beschreibt, sondern nur erwähnt, dass er das ist, und was denn so erhaben und so feierlich stimmt, vielleicht in der Westminster Abbey, das sagt er eben nicht. Es bleibt wirklich bei Etiketten, die er den Dingen anklebt. Feierlich, würdig, ernst, traurig und so weiter, heiter. Und das genügt nicht, weil ich glaube, in diesen Kategorien kann jeder über Architektur reden. Aber das zurückzuverfolgen, was macht denn aus, dass ein Raum heiter ist? Was macht es aus, dass ein anderer Raum eben feierlich oder ernst wirkt? Da gibt's nichts im Buch.
Aber kann man das dem jetzt zum Vorwurf machen? Alain de Botton ist ja eigentlich mal Autor, er ist Essayist, er ist Philosoph. Also er kann ja eigentlich gar nicht reden als Architekt oder Architektin.
Also es ist halt wie mit dem Glück auch. Also man kann fragen, findet mich das Glück oder suche ich es? Und wenn ich das Buch lese, das hat mich überhaupt nicht gelangweilt. Und ich fand es auch anregend und ich musste oft auch schmunzeln oder lachen. Aber sicher hat mich das Glück nicht gefunden. Es wurde nicht einfach aufgetischt, dieses Buch mit allen ernsten Antworten auf die Oberflächen, an denen es herumsurft. Aber wenn ich dann meiner Anregung freien Lauf lasse, dann komme ich doch auf einige Dinge, wo es sich dann lohnt, weiterzudenken. Und insofern finde ich das eigentlich schon anregend, vor allem wenn man das auch mit im Zusammenhang mit dem Film, den er noch gemacht hat, My Perfect Home, sieht, wo er das noch in einem anderen Medium, vielleicht ein Teilgebiet aus diesem Buch mit dem Wohnungsbau, noch etwas vertieft.
Also das heißt, Sie sind relativ großzügig eben in diesem Surfen, dass de Botton an der Oberfläche bleibt, an eben diesen Stimmungen von traurig erhaben. Warum sind Sie jetzt großzügiger als Martin Steinmann, der sich ja offenbar ein bisschen geärgert hat?
Ja, es hat doch ein paar gute Geschichten drin. Zum Beispiel, die möchte ich nicht vorenthalten, aber dieses Ehepaar in Nordirland im 18. Jahrhundert, das einen unglaublichen Streit kriegte. Er wollte das Haus im klassizistischen Stil bauen und sie im neogotischen. Und das kam fast zur Ehekrise und der Architekt löste es dann, indem er die eine Langseite, Hälfte des Hauses neogotisch baute für die Frau und die andere Seite mit Säulen und Dreiecksgiebeln für den Mann im palladianischen Stil. Und durch die Mitte dieses rechteckigen Hauses verlief die Grenze. Also im Schlafzimmer konnte man neogotisch schlafen und im Raucherzimmer dann klassizistische Umgebung rauchen. Und ich meine, solche Dinge sind schon auch sind Geschichten, die man weiterdenken kann.
Und was kann man daran weiterdenken? Also außer, dass man einfach darüber lacht, weil es etwas Ulkiges hat.
Also man könnte sich jetzt von diesem Beispiel, das ich es nicht gekannt habe und das ein Gewinn war, dass ich möchte das sehen wirklich, wie das funktioniert, könnte man sich überlegen, jetzt abgesehen von dem ganz persönlichen Geschmack von dieser Hausbesitzer, oder könnte man sich fragen, was braucht es denn eben, also du sagst, im Schlafzimmer, man schläft neogotisch und man raucht klassizistisch, da könnte man sich jetzt die Frage stellen und das würde dann wirklich weiterführen. Gibt es Stimmungen jetzt unabhängig von Stilen? Also wir wollen das ja nicht an Stilen festmachen, sondern an Raumstimmungen, an Raumcharakteren. Gibt es tatsächlich eben Stimmungen, ich benutze das Wort, auch, ich sage auch nicht Atmosphäre, sondern Stimmungen, die intimer sind, vielleicht geborgener, die sich eignen. Man kann alles drin machen, ist klar, aber sie schaffen eine Stimmung, die für sich, also sich da auszuruhen, vielleicht, ich weiß nicht, zu meditieren, also bei sich zu sein, besser. Und es gibt Zimmer oder Räume, wo man Gäste empfängt, die sich also auch in der Hinsicht nach außen wenden, zur Welt, zur Gesellschaft, und die eine andere Stimmung haben können. Also wenn man es so überlegt, man müsste das Beispiel sehen, aber könnte das vielleicht aufschlussreiche eben Hinweise geben. Und in dem Zusammenhang ist auch darauf hinzuweisen, de Botton in seinem Buch sagt, hätten wir nur einen Katalog eben der Räume und der Stimmungen. das ist eine Forderung, die ist längst eingelöst, nicht für unser Jahrhundert, aber im 18. Jahrhundert gibt's reihenweise unter der Bezeichnung Charakter, ist das ein absolut fester Begriff in der französischen Architektur, und haben sich Architekten damit befasst. Also das war absolut ein Teil von ihrem Metier und nicht nur ein paar, die eben auf Glückssuche waren, sondern das gehörte zum Business, so wie es später zum Beruf des Architekten gehört hat, dass die Heizung funktioniert und das Wasser stimmt und das Licht geht auch an und die Schalter sind am richtigen Ort. Und ich sehe eigentlich die ganze Diskussion in einer Erweiterung dieser funktionalistischen Problematik. Für mich ist das eine andere Ebene vom Funktionalismus, dass die Räume nämlich Stimmungen schaffen, die eben dem Gebrauch und den Menschen, die einem Gebrauch nachgehen oder einer Tätigkeit nachgehen, adäquat sind.
Also Sie fanden die Passage jetzt von Alain de Botton nicht sehr kitschig. Eben, er hat ja da irgendwie die Krüge beschrieben, die aussehen wie so aufgeplusterte Pinguine oder Tische und Stühle wie Ameisen, sehr elegant oder in sich so ein bisschen abgeschlafft. Das war für Sie nicht kitschig?
Nein, überhaupt nicht. Und dort hat er zum Beispiel die Kurve ganz, ganz schaurig verpasst, oder? Weil er sich fragen könnte, warum ein Tisch, was macht es aus, dass dieser Tisch mit diesen schweren Beinen eben wie ein Ochse ausschaut? Und da kommt man auf Fragen der Ästhetik, der Wahrnehmung. Wie nehmen wir Dinge wahr? Wie nehmen wir nicht nur eben diesen Tisch wahr, sondern die Welt überhaupt und Architektur überhaupt? Und wie gesagt, das sind Themen, da hat sich vor allem die deutsche Philosophie, das waren nicht Architekten, sondern Philosophen seit 1850 bis so 1930, haben sich ganz intensiv damit befasst. Und auch Ihre Bemerkung über de Botton sei ja nicht Architekt. Das waren auch keine Architekten, das waren Philosophen. Die haben sich aber eben eingearbeitet in die Wahrnehmungsproblematik und sind da zu wirklichen Ergebnissen gekommen. Und eben das meine ich, de Botton liefert nichts, wie man weiterdenken kann, wenn man nicht ohnehin über die Kategorien bereits verfügt.
Das, was Sie jetzt angesprochen haben, eben von der Wirkung von Farben, von Räumen, von Platzierungen, von Fenstern. Wie gehen Sie in Ihrer ganz konkreten Arbeit, Isa Stürm, um mit eben dem, mit der Wirkung? Man kann ja den Raum nicht eins zu eins immer im Modell bauen, sondern wie läuft das im Alltag?
Also wenn man von Wirkung spricht, dann braucht es natürlich einerseits ein Subjekt und andererseits ein Objekt. Und das wären die Architektur und der Mensch, oder? Also die gebaute Umwelt. Und die Architektur, die wäre dann eigentlich das Medium dazwischen, das vermittelt. Und das machen wir. Und insofern ja, sind wir immer dazwischen. Also wir müssen einerseits die Architektur studieren, ihre Regeln, also Regeln herausfinden oder wissen, was wir tun, wie wir Licht, wie wir Raum etc. einsetzen. Und andererseits müssen wir einfach auch irgendwie ein Verständnis haben für die Leute, die da etwas darin machen. Das können öffentliche Aufgaben sein, es können aber auch sehr private, intime Aufgaben sein, wo man für eine Person etwas macht. Also das ist sehr unterschiedlich. Und auf diesen Ebenen muss man natürlich arbeiten. Und was mir jetzt ein bisschen fehlt in der Diskussion, vielleicht auch bei Alain de Botton, also ich meine, so einen Diskurs können wir uns schon erlauben, wenn wir in einer hochkultivierten Gesellschaft leben. Wie das der Fall ist, würde ich jetzt mal sagen, bei uns in der Schweiz und in Westeuropa.
Also das heißt, Alain de Botton, wir führen eine Luxusdiskussion.
Ja, irgendwo schon, oder? Ich meine, Martin hat das ja auch schon gesagt, also zuerst brauche ich wirklich mal eine anständige Kanalisation in der Stadt, damit nicht alle irgendwie Typhus kriegen und die Kamine sollten nicht zu stark rauchen, hat der Marx gesagt, damit man keine Tuberkulose kriegt, etc., etc. Und wenn dann mal diese Grundstrukturen, und vielleicht heute sind das andere Dinge, wie dass der Arbeitsplatz nicht kilometerweise von der Wohnung entfernt ist, man jeden Tag 2 Stunden in der U-Bahn fahren muss, oder 4 Stunden, wie das in Japan der Fall ist zum Teil, dann kann man sich dann langsam mal über diese Oberflächen und Stimmungen und Wirkungen unterhalten, oder? Also, aber wenn diese Grundsachen nicht stimmen und das Haus hat keine richtigen Türen, wo man mit dem Nachbarn sprechen kann und so, dann bringt das, dann ist das nicht viel.
Also durchaus der gleichen Meinung. Le Corbusier hatte diesen diese Qualifizierung der Architektur, also das, ein Haus ist eine Maschine zum Wohnen, hat er mal gesagt und hat damit genau das gemeint. Also das Wasser muss funktionieren, die Heizung muss funktionieren, das Gas muss wirklich eben in der Wohnung sein, die Räume müssen trocken sein, nicht feucht. Er hat dann aber auch gesagt, die Architektur, die fängt nachher an. L'architektur commence au-delà de la machine. Und also ich denke, dass die Heizung funktioniert, das bringen wir noch hin. Oder? Aber das eigentlich Spannende fängt eben nachher an. Und Karl Kraus hat dann mal gesagt, also eben die Heizung, Wasser und Gas, gemütlich bin ich dann selber. Und da irrt Karl Kraus, muss ich sagen. Natürlich, respektive ist nur die halbe Wahrheit, er muss gemütlich sein, der Bewohner muss glücklich sein. Aber die Umgebung kann ihn dabei unterstützen oder kann eben einen Widerstand leisten gegen dieses glücklich sein wollen oder ja.
Und das heißt aber, wenn ich jetzt Sie haben das Stichwort des Glückes und des Glücklichseins, Sie haben am Anfang gesprochen, Isa Stürm, davon eben des Wohlbefindens, oder? Und haben auch irgendwie gesagt, dass Sie als Architektin eigentlich nie in diesen Wörtern denken, aber trotzdem ja empathisch sich verhalten müssen den Bewohnern, den Benutzern gegenüber, oder?
Also Wohlbefinden ist dann schon eher ein Wort, das wir brauchen. Ich meine einfach Glück, das ist ein bisschen wie Luck oder das Glück beim Schopf fassen, so ein Moment. Und es geht ja eher um einen Zustand, würde ich meinen. Ich glaube, der Titel des Buches ist auch Happiness in Englisch.
The Architecture of Happiness. Ist, ja. Also ich habe das Erste, was ich mir notiert habe. Architektur kann ich glücklich machen, aber sie kann Bedingungen schaffen, unter denen ich glücklich sein kann. Weil ich nämlich bei mir sein kann. Und bei mir, das meint nicht den Raum, das meint zunächst ganz meine persönliche psychische Verfassung in einem bestimmten Moment. Wenn ich also einen träumerischen Moment, dann kann mich tatsächlich eine chaotische oder sehr, ein Raum, der sehr voller Kontraste ist, kann mich eben davon abhalten, eben sozusagen meine Gedanken wirklich frei im Raum schweben zu lassen und ein ruhiger Raum, gleichmäßig strukturiert mit Fenstern, mit Licht, mit Wänden und so weiter, kann mir helfen, aber der Raum macht mich nicht glücklich. Glücklich sein muss ich selber. Also, wenn man das Wort von Kraus eben weiterführt, also gemütlich, okay, aber glücklich sein muss ich selber, nicht kann ich schon selber, muss ich selber.
Und inwieweit sind Sie jetzt selber Versuchsobjekt? Es gibt irgendwie so ein Zitat auch in diesem Buch, wo de Botton sagt, die Gebäude, die wir schön nennen, sind das Werk jener wenigen Architekten, die bescheiden genug sind, sich selbst ausgiebig nach ihren Begehrlichkeiten zu fragen und die darüber hinaus die Ausdauer besitzen, flüchtig empfundene Freude in logische Entwürfe umzusetzen. Also er behauptet ja, eigentlich beginnt die Frage beim Architekten, bei der Architektin selbst und daraus, dass er oder sie Räume macht, wo ihm so eine Zufriedenheit sich einstellen könnte.
Ja, darüber lässt sich schon streiten. Ich glaube, wir tischen jetzt mit unserer Architektur nicht das Glück auf. Das machen wir natürlich nicht. Und was wir auf jeden Fall können mit Architektur, ist das Wohlbefinden verhindern. Das kann man. Also die umgekehrte Aussage, die gilt. Aber es gibt ja auch, man kann in einer Architektur auch leben, wohnen. Und die kennenlernen, mit der Zeit versteht man sie. Ich gehe nicht davon aus, dass alle Leute so ein hochentwickeltes Sensorium haben, dass sie auf Anhieb gerade alles verstehen und dass sie jetzt ein Wohlbefinden darin haben, sondern das braucht auch Zeit. Man kann sich Räume aneignen, man muss sich auch drin bewegen, man wohnt darin. Und das ist auch eine Frage der Zeit. Also wir sind uns viel zu stark gewohnt in unserer Konsumgesellschaft, dass man immer das Produkt kriegt und dann kann es das, was man eigentlich schon vorher wusste. Und Architektur, das geht nicht so vor sich. Das sind auch zum Teil langsamere Aneignungsprozesse, die ein Bewohner, das ist vielleicht das Typische von Architektur, man wohnt ja immer in irgendeiner Form darin, sei es jetzt ein Wohnhaus oder auch ein Museum oder eine Bibliothek, das Sein da drin, das würde ich jetzt mal grob als Wohnen bezeichnen. Und da braucht es auch eine Gegenüber. Ich habe gesagt, es braucht ein Objekt und ein Subjekt. Und eines allein kann das nicht.
Also der, auf den Satz, diese Äußerung bin ich auch gestoßen und sie scheint mir auch ziemlich falsch in der Landschaft zu stehen. Weil es klingt danach, als gehe es darum, dass der Architekt gewissermaßen das, was für ihn richtig ist, und dann irgendwie daraus eine Form gewinnt. Ich halte es sehr wichtig, und ich habe das auch meinen Studenten immer versucht zu vermitteln, dass es sehr wichtig ist, was man selber mag, eben, also welches Maß an Spannung oder an Aufgeregtheit oder Ruhe man selber erträgt, aber nicht um das dann zu machen, sondern um die Bedingungen, dieses Verhältnis zwischen Architektur oder einem Gegenstand, einem Raum und meinen Reaktionen auf diesen Gegenstand zu verstehen. Und mein Beispiel war immer, der Psychiater, der macht eine Selbstanalyse, damit er weiß, warum er so tickt, wie er tickt, warum er auf Äußerungen reagiert, wie er reagiert, um die dann sozusagen ausschalten zu können und nicht selber Opfer seiner eigenen Vorlieben, seiner unbewussten Vorlieben zu werden. Ich halte es für sehr wichtig, dass man weiß, dass als Architekt, warum man, ich hasse Orange, die Farbe, und ich weiß, warum ich es tue. Jetzt kann ich problemlos einen Raum orange streichen, wenn der das unbedingt will. Aber es ist wichtig, für mich war es wichtig zu wissen, warum ich das, die Farbe nicht mag.
Was ich interessant fand, was Sie vorhin gesagt haben, ist eine Störung, eben das Umgekehrte. Man kann Räume machen, in denen man sich nicht wohlfühlt, in denen es quasi erschwert ist, glücklich, zufrieden zu sein. Glück ist ja eben so ein schwieriges Wort. Das sind ja nur Augenblicke und ein kurzes Parfum, das wieder vergeht. Was sind denn Räume, die einen quasi das Glück verhindern? Also De Botton aber sagt das nicht in seinem Buch, aber in einem Interview, dass er sagt, so die gezackten Gebäude von Zaha Hadid, behauptet er, das mache die Leute aggressiv.
Ja, es ist einfach wieder ein sehr direkter Ursache- und Wirkung-Bezug und formalistisch auch. Das passt mir eigentlich nicht ganz. Also das ist jetzt wieder etwas, wo ich gerne darüber nachdenke. Ich glaube, dass die Leute, also meiner Meinung nach ist es gut, wenn wir Räume machen, wo man sich frei fühlen kann für seine Tätigkeiten, wo man, die meisten Leute gestalten gerne selber ihren Umraum. Und diese Gestaltungsfreiheit, glaube ich, ist sehr wichtig, ist auch wichtig für eine Kultur, dass sich das Leben so entwickeln kann, für den Austausch nachher von Leben, das darin stattfindet. Und wir in unserer Architektur schauen immer sehr darauf, dass die Räume diese Freiheiten auch lassen. Das sind natürlich andere beim Wohnen, die man haben muss, als jetzt, wenn man irgendwie ein Bürogebäude macht oder eine Ausstellung oder sowas.
Ja, der Architekt macht ja nur einen Teil des Raumes. Also er schafft die Hülle. Er bestimmt, wie man in den Raum betritt, wo man aus dem Raum herausschaut in die Landschaft. Die Landschaft selber kann er schon nicht mal bestimmen, die ist schon da. Aber er kann die Fenster ein bisschen richten. Er kann die Proportion eines Raumes in einem gewissen Maß festlegen und damit bestimmte Wirkungen erzielen. Aber das ist ja nur die erste Schicht. Dann kommen Gegenstände, die der Bewohner reinträgt, dann kommen Farben, die er reinträgt, und die zweite, dritte Schichten, und also die erste Wirkung wird überlagert von weiteren, und Wohnen ist eigentlich im besten Fall Interpretation dessen, was der Architekt festlegen kann. Und ich glaube, wenn wir irgendwo zu Besuch sind, reagieren wir relativ schnell darauf, ob die Möbel, was da herumsteht, ob das gewissermaßen in die gleiche Richtung weist wie der Raum selber in seinen Eigenschaften, oder ob es völlig beziehungslos zu diesen Eigenschaften steht oder im Gegensatz sogar sie konterkariert, dass ihnen entgegenarbeitet, und dann eben diese Spannungen, die wir dann, wenn wir ein bisschen sensibel sind, eben als unangenehm empfinden.
Und dann gibt es natürlich auch die berühmte nullte Schicht eigentlich, wo der Bewohner gar nichts machen kann und die Architekten vielleicht etwas. Das ist der Kontext von dieser ganzen Geschichte, oder? Und es macht, das finde ich, da können wir sicher einiges tun, dass wir halt ein Haus, ein Gebäude in die Stadt oder in die Landschaft einbetten, und das trägt sehr viel zum Wohlbefinden der Bewohner bei, in welchem Bezug das Haus in diesem Kontext verflochten ist oder wie auch immer. Und man sieht dann schon, dass natürlich sehr beliebt sind immer Häuser in der Natur. Da gibt es sehr viele schöne Beispiele, vor allem in Brasilien, diese Wohnhäuser von Niemeyer in Canoa, die um einen Felsen herum gebaut sind. Oder etwas weniger beliebt sind Häuser in der Stadt, aber das ist natürlich auch ein sehr schönes Umfeld, wenn man in einer wunderbaren Wohnung oder in schönen Räumen in der Stadt ist, wo man diese Stadt eben durch aus diesem Raum heraus und aus diesem Leben in diesem Raum heraus wieder wahrnehmen kann. Und das gibt dann schon wieder ein weiteres Gefühl von Wohlbefinden.
Ich muss hier leider in die Schlussrunde einsteigen in Reflexe, weil unsere halbe Stunde bereits um ist. Und einfach mit der ganz banalen Frage aufhören. Alain de Botton's Buch «Glück und Architektur», Martin Steinmann, Sie jetzt als Architekturprofessor und Publizist. Was raten Sie den Leuten, die das lesen? Wie soll man das lesen?
Ja, man soll sich anregen lassen, natürlich, weil das Buch eine Reihe durchaus spannende Themen antippt, und ich beharre darauf, es ist nicht mehr als wirklich so antippen, also er lässt so ein paar Fingerabdrücke an dem gut geformten, edlen Glas da. Wenn es dazu verhilft, Dinge weiterzudenken, prima, aber er liefert relativ wenig Anhaltspunkte, wie man das weiterdenken. Also es braucht ein zweites Buch, das das vertieft.
Wie sehen Sie das, Isa Stürm? Wem würden Sie dieses Buch schenken? Mit welcher Absicht?
Ja, Leute, die sich für Architektur interessieren, die neugierig sind und so, und das vielleicht in den Ferien lesen wollen oder so, dann finde ich es unterhaltsam. Und ich würde dann das schon hoffen, dass man hier einen Ausgangspunkt findet, um da ein bisschen in die Materie hineinzukommen, und vielleicht gibt es Dinge, die er zeigt, wo man dann nachher selber nochmals hinschauen kann und sich seine Gedanken machen kann, als Laie auch, der nicht jetzt aktiv tätig ist in diesem Metier wie wir.
Ich möchte mich ganz herzlich bei Ihnen, Martin Steinmann und Isa Stürm, bedanken für diese halbe Stunde hier über Alain de Botton's Buch «Glück und Architektur, von der Kunst daheim zu Hause zu sein», so der ganze Titel. Erschienen ist dieses Buch im S. Fischer Verlag. Und ich möchte ganz am Schluss auch noch einen Hinweis machen auf die Reflexe-Sendung von Montag. Da geht es nämlich um 11 Uhr oder nach 22 Uhr hier auf Schweizer Radio DRS 2 um den Film «Giorni e Nuvole», den neuen Film von Silvio Soldini. In diesem nachdenklichen Film erzählt Soldini den Abstieg einer Familie, die Besitz und Position verliert. Für Interesse bedankt sich ganz herzlich Karin Salm.
Das war ein Podcast von Schweizer Radio DRS 2. Weitere Ausgaben dieser Sendung sowie andere Sendungen können Sie auf unserer Website drs2.ch nochmals hören oder diese und andere Sendungen bequem als Podcast abonnieren. Wie das geht, erfahren Sie ebenfalls auf drs2.ch unter der Rubrik Podcasts.